habe so das Gefühl, das Einzige, worüber ich reden kann, ist in der Tat die Gegenwart Gottes. Und darüber würde ich gerne mit euch heute reden. Und ich habe mal so eine Frage zu Beginn. Wer würde sagen von euch, ich habe die Gegenwart Gottes schon mal wirklich erlebt? Was auch immer das für euch heißt. Also ihr dürft es jetzt selber definieren. Okay, ihr dürft erstmal kurz die Hand nehmen. Okay, das sind sehr viele. Okay, das ist sehr schön. Ich würde euch gerne was vorlesen aus der Bibel. Und es ist eine etwas längere Stelle. Und ihr dürft sie gerne mal auf euch wirken lassen. Ihr dürft euch gerne mal zurücklehnen und einfach mal zuhören. Aber ihr müsst mir nur versprechen, dass ihr nicht einschlaft, okay? Weil als Christen haben wir das manchmal leicht. Wenn man wirklich müde ist, muss man sich einfach nur hinlegen, die Hände wegstrecken und dann kann man eine halbe Stunde mindestens schlafen und alle halten einen für sehr heilig. Aber ich muss euch bitten, einfach nur zuzuhören, okay? Es ist eine Stelle, die sich in 2. Chronik findet und die hört man nicht ganz so oft. Und es ist die Stelle, wo König Salomo, als er den Tempel gebaut hat, zu Gott betet. Und er hat ein spezielles Gebet auf dem Herzen. Und was er Gott bittet, das möchte ich euch gerne vorlesen, okay? Und da heißt es, er tritt auf ein Podest und fiel auf seine Knie, nieder angesichts der ganzen Gemeinde Israels. Und er breitete seine Hände zum Himmel aus und sprach, O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder im Himmel noch auf Erden, der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln, der du deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm verheißen hattest. Du hast es mit deinem Mund geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heute der Fall ist. Und nun, o Herr, du Gott Israels, halte doch deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm versprochen hast, als du sagtest, es soll dir nicht fehlen an einem Mann vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie in meinem Gesetz wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Und nun, Herr, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, das du zu deinem Knecht David geredet hast. Aber wohnt Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde? Sieh, die Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes zu und seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du es hörst, auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht vor dich bringt. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, dass du deinen Namen dahinsetzen willst, dass du das Gebet erhörst, das dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Höre du es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel. Und wenn du es hörst, so vergib. Wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt und man erlegt ihm einen Eid auf, den er schwören soll, und er kommt und schwört vor deinem Altar in diesem Haus, so höre du es vom Himmel her und greife ein und schaffe deinen Knechten Recht, indem du dem Schuldigen vergiltst und sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässt, den Gerechten aber rechtfertigst und ihm nach seiner Gerechtigkeit vergiltst. Und wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren wieder um und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesem Haus, so höre du es vom Himmel her und vergib die Sünde deines Volkes Israel und bringe sie wieder in das Land, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie dann zu diesem Ort hin beten und deinen Namen bekennen und von ihrer Sünde umkehren, weil du sie gedemütigt hast, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, indem du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen. Und lass es regnen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Und jetzt kommt ein spannender Teil. Und jetzt heißt es, aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt, um deines großen Namens willen und deiner mächtigen Hand und deines ausgestreckten Arm willens, und er kommt und betet zu diesem Haus hin, so höre du es vom Himmel her, deiner Wohnstätte, und tue alles, und was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel, und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich erbaut habe. Und wir springen jetzt ganz kurz in das nächste Kapitel, und da hat Salomo das Gebet beendet. Da kommen jetzt nämlich noch ganz viele Teile. Der wiederholt es immer und immer wieder. Und es endet mit, als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als aber alle Kinder Israels das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde, auf das Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade währt ewiglich. Okay, bis hierhin. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich ganz gut, die dem vorausgeht. Und ich liebe diese Stelle aus einem ganz besonderen Grund. Es ist eine dieser Stellen, die ganz plastisch beschreiben, was passiert, wenn die Herrlichkeit des Herrn, das, was wir seine Gegenwart nennen, präsent ist, wenn sie da ist. Und ich habe gefragt, wer von euch hat schon mal die Gegenwart Gottes erlebt, so wirklich erlebt? Und ich frage das, weil ich glaube, dass das vielleicht die wichtigste Aufgabe ist, die Gott uns gegeben hat, nämlich Träger seiner Herrlichkeit zu sein. Oder vielleicht können wir es anders nennen, ein Gefäß zu sein, das mit seiner Herrlichkeit gefüllt werden kann. Oder vielleicht nochmal anders, ein Ort zu sein, an dem seine Herrlichkeit wohnen kann. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Habe ich das immer? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht ist es ja doch nicht immer da. Weil es gibt so besondere Momente, wo ich gemerkt habe, oh wow, Gott war da. Kennt ihr das? Und jetzt stelle ich mir die Frage, ja, aber was heißt das? Ich hätte das gerne immer. Kommt es vielleicht nur manchmal? Und wenn ja, wie? Und ich möchte einen kleinen Bogen machen. Und wir fangen ganz am Anfang an. Und wir fangen wirklich ganz am Anfang an. Und zwar bevor die Erde geschaffen wurde. Bevor Gott die Erde geschaffen hat, was gab's? Ist eigentlich ganz einfach. Es gab, Gott. Gott in der Dreieinigkeit. Und diese Dreieinigkeit hat was Besonderes an sich. Sie lebt in einer Liebe und in einer Einheit, die nicht mehr übertroffen werden kann. Also diese Liebe und diese Einheit ist so perfekt, dass wenn ich Jesus sehe, sehe ich den Vater. Der Vater hat alles Jesus übergeben, sagt er. Und jetzt sagt Jesus was ganz Spannendes. Es ist besser, dass ich gehe, damit der Geist kommt. Okay, cool. Und jetzt sagt der Heilige Geist, aber ich führe zu Jesus hin. Und jetzt sagt Jesus dann wieder, alles wird, oder Paulus schreibt das über Jesus, alles wird Jesus untergeordnet, der dann wieder alles dem Vater unterordnet. Und ich habe mir die Frage, ja, was denn jetzt eigentlich? Also zu wem bete ich denn jetzt? Also wer denn jetzt? Und die Antwort ist eigentlich recht einfach. Naja, die Dreieinigkeit hat diese wunderbare, intensive Einheit, sodass eine Trennung gar nicht möglich ist. Diese Trennung ist gar nicht möglich. Ist der Heilige Geist da, sind Jesus und der Vater da. Wir beten zu Jesus und er führt uns er zeigt uns den Vater. Wir haben Jesus gesehen und er hat uns den Vater gezeigt. Die Jünger waren so ein bisschen verwirrt, als Jesus gesagt hat, ihr habt mich gesehen, dann habt ihr den Vater gesehen. Das haben die eine lange Zeit nicht verstanden, was soll das heißen? Weil wenn wir Jesus gesehen haben und wir sehen ihn, zum Beispiel in seinem Wort, dann haben wir perfekt den Vater gesehen. Also die leben in dieser wunderschönen Einheit. Macht das Sinn?
Ja.
Okay. Und jetzt passiert was Spannendes. Gott schafft Menschen. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, wieso eigentlich? Also ihr hattet es perfekt. Wieso würde ich Menschen schaffen? Und ich habe das Gefühl, diese Liebe und diese Herrlichkeit, die ist so intensiv, dass sie sich Orte und Gefäße sucht, wohin sie sich ausgießen kann. Das hat Liebe so an sich. Liebe muss ausgegossen werden. Die Liebe Gottes ist so groß und seine Herrlichkeit ist so wunderbar und mächtig, sie braucht einen Ort, an den sie ausgegossen wird. Und ich glaube, das ist mehr oder weniger der Kern der gesamten Schöpfung und die Idee hinter der gesamten Schöpfung. Gott sucht Gefäße, in die er seine Gegenwart, seine physische Präsenz, seine Herrlichkeit, wir verwenden da so verschiedene Worte für, weil wir oft gar nicht wissen, wie wir das nennen sollen, in die er sie ausgießen kann. Bedeutet mit anderen Worten, Gott persönlich hat den Traum, dass er in dir völlig Gestalt annehmen kann. Also wirklich dort wohnt. Aber nicht nur in diesem, ich weiß, ich habe mein Herz Jesus gegeben, sondern in noch einer intensiveren Weise. In einer Weise, dass es keinen Zweifel mehr gibt, dass Gott wirklich da ist. Ich habe so einen Moment ein einziges Mal so wirklich erleben dürfen. Das war auf einer Veranstaltung, auf einer der Revival Nights, und da kam eine junge Dame, ein Arbeitskollege hatte sie mitgebracht, und sie war eine der führenden, prägenden Figuren der Münchner LGBTQ-Szene. Man hat ihr das auch sehr angesehen, sie konnte mit Gott gar nichts anfangen. Also gar nichts. Das war ganz kurze, bunte Haare und stand wie so eine Säule im Raum. Und ich weiß gar nicht, wie ihr Kollege auf die Idee kam, sie mitzunehmen, weil es kann sehr überfordernd sein, 2 Stunden einfach nur Worship zu machen. Und sie wusste auch gar nicht, was sie mit sich anfangen soll in dem Moment. Sie stand da einfach. Keiner hat mit ihr geredet oder so. Alle haben gesungen. Und plötzlich fängt sie an zu lachen. Aber nicht, weil es lustig war. So lustig war es nicht. Sie fängt an zu lachen und sie kann nicht mehr aufhören. Und sie lacht und lacht und lacht. Und plötzlich, bam, haut sie es nach hinten weg. Und sie weiß selber nicht, was ihr passiert ist. Keiner hat ihr die Hände aufgelegt oder so. Ich glaube, Smilla, du hast dann im Anschluss mit ihr geredet. Man muss ja mal gucken, ob es ein Umfallen oder ein Herzinfarkt oder so war. Und sie kommt dann im Anschluss zu mir und ich frage sie, und wie war es? Und sie sagt lustigerweise, es war umwerfend. Was ich lustig fand, sie hat dann im selben Abend, sie sagte mir an dem Abend, ja, sie glaubt jetzt an Gott. Es hat ihr keiner von Jesus erzählt. Ganz einfach, weil Gott war da. Gott war da, es muss ihr keiner von Jesus erzählen. Und nicht mich falsch verstehen, Evangelisation ist wichtig und gut. Aber was ich sagen will, in dem Moment ist sie Gott begegnet, und zwar Gott persönlich, weil Gott da war. Und das ist das, was ich meine, wenn ich davon sage, erfüllt sein von seiner Herrlichkeit, sodass keine Frage mehr besteht. Wow, Gott ist hier. Ich muss es dir nicht durch kluge Sätze beweisen. Und ich mache einen Doktor in Philosophie, ich mache viele logische Beweise, aber es gibt nochmal diesen besonderen Moment. Gottes Herrlichkeit ist da. Dann springen wir in den Garten Eden. Gott geht mit dem Menschen spazieren in der Kühle des Tages. Ich habe mich immer gefragt, wieso in der Kühle des Tages? Vermutlich nicht, weil Gott warm oder kalt ist, aber vielleicht einfach, weil es für den Menschen das Angenehmste war. Und er liebt diese Einheit mit ihm. Einfach, wirklich. Es ist nicht nur ein Gefühl, das ist ganz wichtig, die Gegenwart Gottes ist kein Gefühl, weil Gott geht mit dem Menschen spazieren. Gott ist ja da, das ist nicht nur ein Gefühl, er ist da. Und dann passiert was und dann geht es so ein bisschen schief. Und ihr kennt die Geschichte alle. Der Mensch überlegt sich, es gibt vielleicht noch andere Optionen als die Gegenwart Gottes. Könnte man mal ausprobieren. Läuft nicht so gut und es kommt diese Trennung. Und auf einmal ist diese Gegenwart Gottes nicht mehr so da, wie Gott sich gewünscht hat, dass sie da sein soll. Macht das Sinn? Aber der Wunsch und was es ist, ist klar, oder? Die Gegenwart Gottes persönlich. Und dann macht Gott was Spannendes. Er pickt sich einzelne Leute raus und fängt mit denen nochmal an und sagt sich, okay, ich gehe mit dir. Das macht er mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Und das ist spannend, weil Gott, bevor er so wirklich seinen Namen nennt bei Mose, identifiziert sich nur durch seine Freundschaft mit Menschen. Wenn jemand fragt, wer bist du? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der identifiziert sich nur durch, ich bin der mit den Leuten unterwegs ist, der mit denen befreundet ist. Das ist so dieser Wunsch, den Gott eigentlich hat. Und dann kommt was Spannendes. Dann pickt er sich ein gesamtes Volk raus. Also wir vergrößern die Nummer. Jetzt nehmen wir ein paar Millionen Menschen. Und denen gibt er die Möglichkeit, dass Gott mit ihnen wohnt. Und was machen sie? Sie bauen dieses Zelt und die Lade des Bundes ist in ihrer Mitte und Gott ist so präsent, dass man ihn sehen kann. Also so präsent mit Absicht, dass man ihn sehen kann. Bei Tag eine Wolkensäule und bei Nacht eine Feuersäule. Und Gott lebt mit den Menschen, so wie er sich das gewünscht hat. Aber noch nicht in dem Umfang, wie er sich das eigentlich gewünscht hatte. Aber seine Gegenwart ist da. Seine Gegenwart hat nur einen besonderen Charakter. Seine Gegenwart bedeutet gleichzeitig, eine Heiligkeit ist präsent. Und Heiligkeit ist eigentlich ein anderes Wort für die Gegenwart Gottes. Heiligkeit ist definiert als Gott ist da. Weil wie können wir sagen, dass etwas heilig ist, weil es mit Gott in Berührung gekommen ist? Und das Ganze hat nur ein Problem. Es kann nur eine Person einmal wirklich und nur einmal pro Jahr in die Gegenwart Gottes kommen. Für alle anderen. Stellvertretend. Aber Gott ist da. Und man sieht ihn und man hört ihn. Und jetzt kommt was Spannendes. Es gibt eine Ausnahme in dieser ganzen Geschichte, das ist König David. König David, der lässt es so nicht gelten. Und er sagt, okay, ich will die Gegenwart Gottes bei mir haben. Und ihr könnt es nachlesen. Es steht wirklich so drin. Er nimmt diese Bundeslade, die Gegenwart Gottes trägt, wo eigentlich nur ein Priester einmal im Jahr rein darf. Und er sagt, ich will die bei mir in der Stadt haben. Und er lässt sie holen. Aus dem Zelt heraus. Und das erste Mal geht es schief. Sie packen diese Lade auf diesen Eselskarren. Ihr kennt die Geschichte, jemand fasst sie an und er kriegt einen Schreck. Oh Mist. Und er macht was. Also wenn ich das gewesen wäre, ich hätte die Nummer wahrscheinlich erstmal abgebrochen und gesagt, vielleicht lassen wir das lieber, ist mir zu gefährlich. Oder wenn wir das machen, jetzt unter großen Sicherheitsvorkehrungen. So 30 Meter oder mehr in jeder Richtung Abstand. Keiner darf in die Nähe kommen und dann schauen wir, dass das irgendwie funktioniert. Was macht David? Das genaue Gegenteil. Er sagt, okay, nicht mehr auf so einem Karren, sondern wir setzen das den Leuten auf die Schulter. Er verringert die Nähe nochmal. Hätte ich nicht gemacht. Aber wir können es nachlesen in der Geschichte. Er legt die Lade auf die Schulter der Leviten und sie tragen die rein und er tanzt vor der Gegenwart Gottes. Spannenderweise zieht die Gegenwart Gottes in Jerusalem ein. David hat was verstanden. Gott hat sich eigentlich gewünscht, wirklich bei uns zu wohnen. Und jetzt baut Salomo diesen Tempel. Und das ist die Stelle, die wir gerade gelesen haben. Und zum ersten Mal ist die Gegenwart Gottes fix an einem Ort. Es ist nicht mehr das Zelt, sondern ein festes Gebäude. Und die Gegenwart Gottes ist mit den Menschen. Aber noch nicht so, wie Gott sich das von Anfang an gedacht hatte. Und jetzt machen wir einen großen Sprung. Jetzt kommt die Gegenwart Gottes auf eine besondere Weise. Ein paar hundert Jahre später, Gott kommt einfach persönlich. Und Jesus ist da. Und Jesus lebt mit den Menschen. Und ich sage euch, das ist das, was wir die Gegenwart Gottes nennen. Jesus ist da. Also wirklich, Jesus ist da. Nicht nur, wir wissen, er ist da und der Geist Gottes ist auch da und wir wünschen uns das, sondern Jesus ist da. Genauso wie die Jünger ihn erlebt haben. Und dann passiert was Spannendes. Als Jesus an dem Kreuz stirbt, ihr kennt die Geschichte alle, dieser Vorhang des Tempels zerreißt. Und das ist kein Zufall, dass dieser Vorhang zerreißt. Weil die Gegenwart Gottes, die in diesem Allerheiligsten nur sein konnte, auf einmal auszieht und verfügbar ist für alle. Okay, und jetzt haben wir einmal die Geschichte der Gegenwart Gottes bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes durchlebt. Okay, und was heißt das jetzt für uns? Was wünscht sich Gott? Und ich sage euch eins, ich glaube, der größte Traum Gottes ist genau das, dass er mit der Fülle seiner Gegenwart in jedem von uns lebt. Jesus sagt was Spannendes, in 3 Tagen werde ich diesen Tempel abbrechen und wieder aufbauen. Wer ist der Tempel? Wer ist der Tempel im Neuen Testament? Wenn wir die Briefe von Paulus durchlesen, wer ist der Tempel? Wir sind der Tempel. Okay, das heißt, alles, was wir jetzt gesehen haben, den gesamten Weg seit der Schöpfung bis zu Jesus und die Stelle, die Salomo gebetet hat, das gilt jetzt für uns. Das gilt jetzt für uns. Seine Herrlichkeit wohnt in seinem Tempel. Und was ist sein Tempel? Deswegen habe ich die Stelle vorgelesen. Also, was sagt Salomo dort? Es ist ein Ort der Vergebung, richtig? Es ist ein Ort, wenn Leute krank sind, sollen sie dorthin kommen und sie werden geheilt werden. Das betet König Salomo. Dann betet er, wenn es nicht regnet und das Volk überrannt wird, dann werden sie dort Befreiung und Versorgung erfahren. Und wenn jemand Fremdes kommt, der Gott noch nicht so wirklich kennt, Salomo betet was ganz Spannendes. Höre, was auch immer er bittet. In der Gegenwart Gottes ist alles verfügbar, was wir jemals brauchen werden. Ist alles verfügbar, was wir jemals brauchen werden. Jede Heilung, jede Befreiung, jede Versorgung. In seiner Herrlichkeit finden die Leute um uns herum, die Gott vielleicht noch nicht kennen, eine Begegnung mit ihm. Mit anderen Worten, in dir, wo die Gegenwart Gottes wohnt, ist all das verfügbar, wonach wir uns eigentlich sehnen. Macht das Sinn? Mit anderen Worten, als Christ haben wir eigentlich eine einzige Aufgabe, dieser Tempel zu sein. Und jetzt sagt Paulus, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Okay, wohnt nur der Heilige Geist in uns? Jesus sagt was Spannendes. Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, wird meine Gebote halten und der Vater wird ihn lieben. Und wir werden bei ihm Wohnung machen. Das sind der Vater und Jesus. Der größte Wunsch Jesu ist, dass wir verstehen, was wir eigentlich als Christen sind. Gefäße, die seine Herrlichkeit tragen. Okay, und jetzt kommt mein allerletzter Punkt. Weil dann wollen wir ganz kurz in eine Zeit gehen, wo wir seiner Gegenwart mal Raum geben wollen. Weil jetzt ist die Frage, okay, wie komme ich dahin? Weil ich erlebe das nicht 24/7, dass seine Gegenwart in mir präsent ist. Es gibt so Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr von Bruder Lorenz gehört habt. Es gibt so ein ganz spannendes Buch, Practicing His Presence. Der hatte die Gegenwart so stark auf seinem Leben, dass Leute ihm beim Arbeiten in der Küche zugeschaut haben und gesagt haben, jetzt weiß ich alles, was ich je wissen muss. Oder es gab einen anderen Missionar in den 50er Jahren, Frank Laubach hieß der, der konnte nicht mal Zug fahren, ohne dass die Leute neben ihm in Tränen ausgebrochen sind und gefragt haben, was ist los mit dir? Und das war sein Thema, die Gegenwart Gottes auf seinem Leben. Mir ist es einmal passiert, ich war mal bei Awakening und plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, ich muss in Tränen ausbrechen und ich fange an zu weinen. Ich bin nicht so derjenige, der schnell in Tränen ausbricht und ich kann es nicht stoppen und ich war jetzt auch nicht traurig oder so. Und es wird immer stärker und dann lässt es wieder nach. Und ich sehe nur, wie Heidi Baker an mir vorbeiläuft und ich habe gemerkt, solange sie näher gekommen ist, ist es stärker geworden und sobald sie wieder geht, hat es aufgehört. Sie hat die Gegenwart Gottes so stark getragen, dass ich körperlich darauf reagieren musste, ohne dass ich das stoppen konnte. Und ich sage nicht, dass es immer so sein muss, ich sage nur, Gott möchte mit seiner Gegenwart in uns leben und den Tempel, der wir sind, so erfüllen, wie es bei König Salomo der Fall war. Die Priester konnten nicht in den Tempel hineingehen, weil seine Gegenwart so herrlich war. Okay, wie kommen wir jetzt dahin? Letzte Frage. Und ich möchte erst mal andersrum anfangen. Es gibt zwei Fehlvorstellungen, von denen wir oft glauben, dass wenn wir so leben, dann kommen wir dahin. Und das Nummer eins ist, wir glauben, dass wenn wir heiliger leben, dann haben wir mehr von seiner Gegenwart. Das stimmt aber nicht. Es gibt eine spannende Stelle, als Mose dem Dornbusch begegnet, da heißt in unserer Übersetzung, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Die original hebräische Übersetzung müsste eigentlich anders lauten. Die heißt, der Boden, auf dem du stehst, heiligt. Das ist Wüstensand. Also da ist wirklich nichts Besonderes an diesem Boden. Der Boden, auf dem du stehst, heiligt. Ja, aber wieso? Weil Gott anwesend ist. Gott ist nicht anwesend, weil wir heiliger sind, sondern wir sind heilig, weil Gott anwesend ist. Okay, Nummer zwei ist, je klarer und besser unsere Theologie ist, je weniger Fehler sie beinhaltet, desto mehr Gegenwart Gottes ist da. Aber auch das stimmt nicht. Ich habe gemerkt, es ist gar nicht immer so leicht zu wissen, was eigentlich alles richtig ist. Es ist der Heilige Geist, der in aller Wahrheit leitet. Nicht ich, der in aller Wahrheit leitet. Die Gegenwart Gottes führt zur richtigen Theologie. Die Gegenwart Gottes führt zur Heiligkeit. Okay, was ist es dann? Was ist es dann? Wie komme ich zu dieser Haltung oder zu diesem Moment, wo ich weiß, Gottes Gegenwart ist auf mir und andere Leute erfahren genau das, wovon Salomo gebetet hat. Und ich sage euch eins, es ist ganz einfach, weil es ein Geschenk ist. Seine Gegenwart ist eine Gabe. Sie ist ein Geschenk und sie ist verfügbar für jeden von uns. Und wir können nichts dafür tun. Und er hat es uns schon lange geschenkt. Ich glaube, manchmal müssen wir uns nur dessen bewusst werden und den Fokus darauf legen, was unsere Aufgabe und unsere Rolle und unsere Identität eigentlich ist. Und dem wieder Raum geben. Ein Ort zu sein, ganz bewusst, wir, in uns einen Ort zu schaffen, an dem Jesus sich wohlfühlt, an dem er sich willkommen fühlt und wissen, das ist unsere eigentliche Identität. Und deswegen kann man seine Gegenwart, bei Bruder Lorenz heißt es, einüben. Und das ist vielleicht keine gute Ausdrucksweise, aber es ist die beste, die ich habe. Wir können es lernen, einen Ort zu kreieren, an dem die Gegenwart Gottes permanent präsent ist. Weil er wünscht sich nichts sehnlicher als das. Und er wird alles tun, dass das passiert. An ihm scheitert es nicht. Und wir wollen das jetzt so ein bisschen praktisch ausprobieren. Und du musst mir dabei helfen. Ich will einen letzten Satz dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr Upper Room kennt, das ist in den USA so eine Freikirche, die genau das auszeichnet, dass man da reingeht und man sich denkt, okay, Gott ist hier irgendwo. Aber er ist hier. Ich weiß, dass er hier ist. Und dadurch sind sie durch ihren Worship so ein bisschen populärer geworden, sage ich mal. Und ich hatte mal die Ehre, mit denen einen Tag verbringen zu dürfen nach der UNUM. Und wir sind durch München spaziert und ich habe denen alle Fragen gestellt, die man so fragen kann. So, wie schafft ihr das, die Gegenwart Gottes, wann immer ihr spielt, so präsent zu haben, dass wirklich jeder sagt, okay, Gott ist hier. Gott ist wirklich hier. Ich kann seine Herrlichkeit spüren. Ich erlebe das, was König Salomo gebetet hat. Und die haben gesagt, es ist ganz einfach. Uns ist völlig egal, was die Leute, die da sind, wo wir singen, denken, tun, ob es ihnen gefällt oder nicht, und wir leiten keinen Worship. Okay, was meint ihr? Ihr seid doch Worship-Leiter. Nee, tun sie nicht. Wir stellen uns eine einzige Frage. Jesus, was willst du eigentlich gerade hören? Ihr müsst euch das so vorstellen, jemand von euch ist sehr reich geworden, in Jesu Namen, und ihr liebt klassische Musik. Und weil ihr viel Geld habt, ladet ihr das Bayerische Symphonieorchester zu euch nach Hause ein. Ihr wohnt auch an einem Ort, wo man das einfach machen kann, wo die alle reinpassen. Und die sind jetzt da. Jetzt steht der Dirigent da, alle sind vorbereitet. Und jetzt stellt euch eine Frage, ja, was willst du hören? Also wir sind ja jetzt hier, habt viel Geld für bezahlt. Was willst du hören? Und dann sagt ihr, meinetwegen Beethoven. Und nach einer Weile, keine Ahnung, Mozart, irgendwas. Ihr habt viel für bezahlt und die sind ja deswegen da. Und deswegen spielen die, was ihr hören wollt. Genau das Gleiche haben die Upper Room-Leute über ihren Worship gesagt. Jesus hat viel für uns bezahlt. Und jetzt fragen wir ihn, Jesus, was willst du eigentlich hören? Denn es ist völlig egal, was die Leute in dem Publikum meinen, ob das denen gefällt oder nicht. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, Jesus, gefällt dir das gerade? Und das ist der Schlüssel für Tempel des Heiligen Geistes sein und seine Herrlichkeit hosten. In jedem Augenblick die Frage stellen, Jesus, was gefällt dir jetzt eigentlich gerade? Und das können wir uns jeden Augenblick unseres Lebens stellen. Und ich sage euch eins, Jesus wird da sein. Der ist ja da. Und es ist möglich, ihn in dieser Präsenz zu erleben, wie das Volk Israel ihn erlebt hat. Und wie es viele Leute seitdem getan haben. Das war sein größter Wunsch von Anfang an. In uns mit der Fülle seiner Herrlichkeit wohnen zu können. Dass andere Leute in unserer Gegenwart, durch seine Gegenwart, Heilung, Befreiung, Versorgung empfangen. Macht das Sinn? Und ich glaube, genau das hat er für jeden Einzelnen von uns. Okay, du musst mir jetzt helfen, komm mal nach vorne. Wir wollen nämlich genau das machen. Wir werden zwei Lieder singen gemeinsam. Und ich möchte euch mal bitten, das auf eine neue Weise zu tun. Wir werden sie nur für Jesus singen. Und ich möchte euch bitten, euch eine einzige Frage zu stellen. Jesus, was willst du eigentlich gerade? Ich möchte euch bitten, genau mal diese Haltung einzunehmen. Jesus, was willst du eigentlich gerade? Ich meine, ich bin der Tempel. In dem Tempel wohnt Jesus. In dem Tempel geht es darum, ihn anzubeten und ihm eine Freude zu machen. Und dann möchte ich euch bitten, wenn ihr das könnt, mal eine physische Haltung einzunehmen, die das widerspiegelt. Also bei mir ist es ganz oft, ich knie mich hin, aber ihr könnt euch hinstellen, ihr dürft auch gerne sitzen bleiben, was auch immer auch gesundheitlich möglich ist. Aber nehmt mal eine Haltung ein. Okay, ich stehe jetzt vor Jesus. Ich bin in diesem Tempel, ich bin ja dieser Tempel, vor dem Altar. Und seine Herrlichkeit ist wirklich da. Genauso wie er es versprochen und sich die ganze Zeit gewünscht hat. Und wie er es über die Jahrtausende mit der Menschheit immer wieder machen wollte. Und jetzt schaut er wirklich nur auf euch und ihr nur auf ihn. Und ihr könnt euch das gerne mal ausmalen, wie das aussieht. Und jetzt stellt ihr mal die Frage, Jesus, was willst du gerade? Wie kann ich dir eine Freude machen? Es ist einfach so simpel. Jesus, wie kann ich dir eine Freude machen? Der Tempel existiert nur wegen dir. Und damit du dort angebetet wirst. Und jetzt wollen wir gemeinsam singen. Aber ich möchte euch bitten, mal alle um euch herum zu ignorieren, genau wie die Upper Room-Leute das gesagt haben. Ignoriert mal alles um euch herum. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes und seine Gegenwart und Herrlichkeit ist da. Und jetzt lasst euch mal erfüllen mit seiner Herrlichkeit und bringt ihm mal dieses Lied als Geschenk da, auf dem Altar, der in euch ist, der ihr seid. Und es kann laut sein, es kann leise sein, aber singt dieses Lied, es sind ganz einfache Worte, mal nur ihm zu. Und das machen wir für ein paar Augenblicke. Und dann lasst euch mal von seiner Herrlichkeit erfüllen. Nehmt es mal ernst, ich bin der Ort, an dem seine Herrlichkeit wohnt. Und dann lasst ihn mal einfach in euch und durch euch wirken. Seid ihr bereit? Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass deine Herrlichkeit in uns wohnt und uns erfüllt hat. Und dass du dir nichts sehnlicher wünschst, als mit der Fülle deiner Gegenwart, als Dreieinigkeit in uns zu wohnen. Und dass alles, von dem wir gelesen haben, dass es Realität wird in unserem Leben. Dass wir ein Ort der Anbetung sind. Dass wir der Ort sind, an dem Vergebung herrscht und Heilung und Wiederherstellung und Versorgung und Befreiung. Und Herr Jesus, die folgenden Worte singen wir nur dir zu. Von ganzem Herzen, damit sie dir Freude machen. Füll jeden Einzelnen mit deiner Herrlichkeit.
Ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbeten, nein, sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dies Lied von mir. Is the power.